Guten Abend und herzlich willkommen zum digitalen Open Chaos vom Chaos Computer Club Cologne. Ich bin Snoopy und möchte euch kurz ein paar Worte zu dem jetzigen Vortrag mitgeben. Und zwar geht es in diesem Vortrag um Kameras stoppen. Das ist eine Initiative, die sich wegen der polizeilichen Videoüberwachung in Köln gegründet hat. Und die wird jetzt berichten, was in der letzten Zeit alles vorgefallen ist. Aktuell haben wir als Chaos Computer Club leider noch geschlossen, da die Pandemie es nicht zulässt, dass wir unsere Räumlichkeiten für Gäste öffnen können. Und wir wissen auch noch nicht, wie lange das andauern wird und wann wir wieder öffnen können. Dann möchte ich noch ein bisschen was zum Ablauf des Vortrags sagen. Und zwar beginnen wir jetzt damit, den Vortrag abzuspielen, den wir in den letzten Tagen aufgezeichnet haben, damit das alles einigermaßen hygienekonform abgewickelt werden konnte. Und im Anschluss des Vortrages wird es eine kleine Frage-Antwort-Session geben, in dem Fragen, die ihr auf dem Pad eintragen könnt während des Vortrages, vorgelesen und von der Initiative beantwortet werden. Das Pad könnt ihr auf unserer Homepage bei der Veranstaltungsankündigung sehen und anklicken, um dort die Fragen einzugeben. Im Anschluss an diese Fragerunde wird es noch eine offene Diskussion in unserem Big Blue Button Raum geben, den wir donnerstags abends immer offen und auch leicht beworben haben. Den Link dazu findet ihr auch auf unserer Homepage direkt in der Veranstaltungsankündigung auf köln.ccc.de. Dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auch wenn wir während der Pandemie geschlossen haben, versuchen wir natürlich ein paar kleine Projekte, für die wir nicht hier in den Räumlichkeiten anwesend sein müssen, weiterzumachen. Und daher freuen wir uns auch immer über Spenden. Unser Spendenkonto könnt ihr auch auf unserer Homepage in dem Pressum sehen. Und damit möchte ich euch viel Spaß beim Vortrag wünschen.
Hallo, mein Name ist Martin und zusammen mit meinen Mitstreiterinnen wollen wir euch heute etwas über die Initiative Kameras stoppen erzählen. Seit 2016 baut die Polizei in Köln, unterstützt von der Landesregierung NRW, immer mehr Kameras im Stadtgebiet Köln auf, um den öffentlichen Raum zu beobachten und die Aufnahmen mindestens 14 Tage zu speichern. Und so haben wir mittlerweile schon 79 stationäre Kameras der Landespolizei im öffentlichen Raum von Köln. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Hier kann man das ganz schön sehen am Dom. Das Bild rechts für die Leute, die Köln kennen, das wäre am Friesenplatz. Hier sind Eindrücke von Mülheim-Wiener Platz und das Bild oben rechts ist auch nochmal im Domumfeld. Und im Sommer 2018 reichte ein betroffener Anwohner eine Klage gegen diese Videoüberwachung beim Verwaltungsgericht Köln ein. Die Kampagne Kameras stoppen ist die gesellschaftspolitische Begleitung zu dieser Klage. Und das wollen wir euch heute erzählen. Ich werde euch kurz die Kampagne vorstellen. Und dann kommen meine Mitstreiterinnen Torben, Sabine, Lilith und Michael, die nacheinander ein bisschen über den Umfang der stationären polizeilichen Videoüberwachung in NRW sprechen, auf die technischen Möglichkeiten der Kameras und der eingesetzten Software eingehen, über Grundrechte, Datenschutz und zum Schluss den aktuellen Stand der Klage berichten werden. Und das wollten wir eigentlich alles mal live aus dem C4 hier in Köln streamen. Das geht jetzt aber wegen der Corona-Situation nicht. Deshalb haben wir das jetzt hier für euch vorab in einzelnen Sessions aufgezeichnet. Allerdings nach der Präsentation wird es eine Videokonferenz geben, wo ihr dann live auch Fragen stellen könnt und mit uns diskutieren. Zur Kampagne. Der juristische Weg scheint uns in einer Demokratie nicht ausreichend, um gegen die staatliche Beobachtung vorzugehen. Und deshalb war es uns eben wichtig, eine breite öffentliche Diskussion anzufachen, um auf die Bedrohung der Freiheitsrechte hinzuweisen und eben auch auf die Nachteile dieser Überwachung aufmerksam zu machen und darüber aufzuklären. Und dazu haben wir eben die Kampagne Kameras stoppen ins Leben gerufen. die von der Initiative, von der gleichnamigen Initiative Kameras stoppen, seit 2019 eben getragen wird. Und die Mittel unserer Kampagne sind vor allem Aufklärung, Information und Meinungsbildung. Dazu haben wir viele Veranstaltungen an relevanten Orten schon organisiert. Was man jetzt hier im Bild sieht, ist der Kölner Ebertplatz. Der wurde 2018 durch bürgerschaftliches Engagement von einem Ort, der schon ziemlich verwahrlost und verwaist war, in einen sehr beliebten Treffpunkt umgewandelt. Eine private Initiative hat diesen schönen Brunnen nach 20 Jahren wieder in Betrieb genommen. Es gab zusätzliche Begrünung, Gastronomie, soziokulturelle Angebote und so ist das ein sehr beliebter Platz geworden und der leider seit 2019 auch videoüberwacht wird. Und hier waren wir gleich zweimal vor Ort mit einem Infostand, Flugblättern und haben auch sehr viel und intensiv mit den Leuten vor Ort diskutiert, eben über diese Videoüberwachung. Wir haben eine Vortragsveranstaltung gehabt letztes Jahr, ein Vortrag von Katika Kühnreich über die China Social Credit System, so hieß es. Ein Vortrag, bei dem es also im Wesentlichen auch über Überwachung und Kontrolle im Zeitalter der Digitalisierung ging, hier im Chaos Computer Club in Köln. Und wir machen unsere berühmten Stadtspaziergänge, das sind geführte Touren, bei denen wir eben entlang der beobachteten Bereiche die Art der Kameras in Augenschein nehmen, die Ausschilderung vor Ort, über Hintergründe informieren und auch Fragen beantworten können. Und die bieten wir gerne auch auf Anfrage an für interessierte Gruppen, Schulklassen und Initiativen. Wer da Interesse dran hat, sendet uns einfach eine Anfrage an info@kameras-stoppen.org und dann können wir da etwas auf Anfrage organisieren. Wir waren in Funk und Presse zweimal zu Gast auf Radio Köln. Die Sendungen könnt ihr nachhören auf unserer Webseite, da komme ich gleich nochmal dazu. Und ja, wir hatten Presse, wie man hier sehen kann. Haben wir es in den Kölner Stadtanzeiger geschafft. Ein zentraler Teil unserer Kampagne ist tatsächlich unsere Webseite, kameras-stoppen.org. Hier informieren wir ganz umfassend über den aktuellen Stand der Videobeobachtung, Details zur Klage, deren aktueller Stand, Veranstaltungen wie zum Beispiel die Mietkatika oder die heutige Stadtspaziergänge werden hier angekündigt, aber auch allgemeine Aspekte werden behandelt wie Freiheitsrechte, Kameratechnik. Es gibt detaillierte Karten für die Stadt Köln, wo überall überwacht wird. Man kann ein Formular herunterladen für eine Datenauskunft beim Polizeipräsidium, wer das anfragen möchte. Unsere ganzen Pressemitteilungen, Medienmappen, all das ist auch zum Download vorhanden. Und es gibt eine Seite, auf der wir gängige Mythen zum Thema Videoüberwachung entkräften. Und die ist eigentlich ganz einfach zu bedienen. Ihr seht hier diese kleinen bunten Kacheln. Hinter jeder Kachel versteckt sich eben eines dieser Themen und da ist eigentlich alles zu finden. Und uns ist es sehr wichtig, die Kampagne auch in den öffentlichen Raum zu tragen, dass sie im öffentlichen Raum auch sichtbar ist. Deshalb haben wir Poster, Flyer und Sticker produziert. Insbesondere die Sticker senden wir auch sehr gerne zu. Da dürft ihr uns auch eine E-Mail schreiben, genauso an info@kameras-stoppen.org. Und wir sind auch auf Facebook recht aktiv. Also wenn ihr uns da folgt, dann bekommt ihr eigentlich alle aktuellen Informationen, sowohl zur Klage als auch zu Veranstaltungen und so weiter, auch mit. Und da dürft ihr uns auch gerne eben folgen oder liken. So viel zur Vorstellung der Kampagne. Und jetzt kommt auch schon Torben und der erzählt euch etwas über den Umfang der Videobeobachtung in NRW.
Ja, hallo, mein Name ist Torben. Mein Part ist es, die räumliche Ausdehnung der Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen und vor allem dann auch in Köln vorzustellen. Im Jahr 2003 wurde Nordrhein-Westfalen mit dem Paragraf 15a im Polizeigesetz eine Regelung geschaffen, die es der Polizei dann erlaubte, unter bestimmten Bedingungen eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum einzuführen. Das Ganze begann dann zuerst in Bielefeld und in Coesfeld. Dort gab es Pilotprojekte, wo dann zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen ein Park in Bielefeld oder auch eben andere Bereiche, wie zum Beispiel in Coesfeld, dann videoüberwacht wurden, um dann auch in der Praxis Erfahrungen zu sammeln. Es war dann so, dass im Jahr drauf, 2004, Mönchengladbach anfing, im Altstadtbereich eine Videoüberwachung zu installieren, um dort der Kriminalität, die die Polizei dort bekämpfen wollte, Herr zu werden. Es folgte dann Düsseldorf. Auch Düsseldorf hatte 2003 mit Einführung des § 15a Polizeigesetz schon ein Pilotprojekt gemacht, das es dann wieder eingestellt hat. Und 2009 begann Düsseldorf dann halt in der Altstadt im Bereich der Beukerstraße die Videoüberwachung dann über längere Zeit einzuführen. Das macht sie bis heute. Im Jahr 2016 hat sie dann in Düsseldorf die Videoüberwachung noch ausgedehnt auf dem Burgplatz und die kurze Straße, was alles im Altstadtbereich liegt. Als weitere Stadt folgte dann Dortmund, und zwar im Jahr 2016 die Brückstraße. In Dortmund ist das auch gerade wieder ganz aktuell. Vor kurzem hatte die Polizei dort eine Straße, in der es ein Haus gibt, in dem halt ein rechtsradikales Projekt existiert, überwachen wollen, hatte damit begonnen. Das hat das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen allerdings gestoppt. Jetzt ganz aktuell will die Polizei dort eine Videoüberwachung in der Münsterstraße, in der Dortmunder Nordstadt einführen. Und dagegen hat sich aber ein Protest entwickelt, genauso wie hier in Köln, hat sich eine Initiative zusammengetan. Und auch diese Initiative hat damit begonnen, genau wie wir das hier in Köln tun, eine Klage einzureichen und jetzt vor kurzem auch einen Eilantrag gestellt mit dem Ziel, dass diese Videoüberwachung in der Münsterstraße nicht starten darf. In der Münsterstraße ist halt das Besondere, dass dort auch ein Nachbarschafts- und ein Treffpunkt halt existiert, das Nordpol, das dann durch diese Videoüberwachung auch mit überwacht werden würde. In Dortmund hat diese Kampagne auch einen Internetauftritt gestartet, ähnlich wie wir das unter Kameras stoppen haben, und bei denen heißt die Internetseite nocamdo.org. Auf dieser Seite kann der Protest oder der Widerstand gegen die Videoüberwachung in Dortmund genauer verfolgt werden. Jetzt vor kurzem hat die Polizei dann in Dortmund kundgetan, dass sie den Ausgang dieses Eilverfahrens beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen abwarten wollen, bevor sie die Videoüberwachung in der Münsterstraße in Betrieb nehmen. Im Moment werden die Kameras dort installiert und aufgebaut. 2016 hat es dann auch eine Videoinstallation der Polizei in Duisburg gegeben, die auch bis heute besteht im Pollmerneck im Stadtteil Marxloh. Wir sehen hier auf diesem Bild beispielhaft 4 oder 5 dieser Kameras. Insgesamt sind dort 19 Kameras installiert, um dort Straßen, Züge, Kreuzungen halt zu überwachen. Dann kommen wir zum nächsten Ort, das ist Essen. Seit 2017 wird in der Innenstadt rund um eine U-Bahn-Station in Essen eine Videoanlage von der Polizei NRW betrieben. Aachen hat seine Videoüberwachung auch 2017 begonnen, die bis heute besteht am Busbahnhof. Schon früher hatte die Polizei in Aachen im Jahr 2008 eine Videoüberwachung, die allerdings zwischenzeitlich wieder eingestellt wurde. Dieses Jahr hat die Polizei in Bonn damit begonnen, Videoüberwachung im öffentlichen Raum einzuführen. Das Besondere in Bonn ist, dass die halt die Kameras nicht stationär irgendwo an Gebäuden oder an festen Masten installieren, sondern die Polizei in Bonn hat sich dafür entschieden, ein mobiles System einzuführen. Das heißt, dort wird zeitweise werden da Masten aufgestellt und der Bereich, wo sie die aufstellen, videoüberwacht. Die können dann allerdings auch wieder eingefahren werden und diese Masten einfach an einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden. Damit hat Bonn, wie gesagt, dieses Jahr begonnen. Und jetzt will ich näher auf die Situation in Köln eingehen. Hier sehen wir die zwei Kameratypen. Einmal auf dem linken Bild am Roncalliplatz der Mast mit fünf Multifokuskameras. Und auf der rechten Seite sehen wir einen Mast mit einer PTZ-Kamera, ein Kameraauge, das sich so drehen kann und eben Leute eben dann auch nachverfolgen kann. Das Ganze steht hier beispielhaft am Ebertplatz. Die Videoüberwachung in Köln hat im Jahr 2016 begonnen. Und zwar war es so, dass eben an Silvester 2015, 2016 es Vorfälle auf dem Bahnhofsvorplatz gab, die dann die politische Debatte so weit beflügelt haben, dass die Polizei sich dann durchgerungen hat, endlich hier eine Videoüberwachung einzuführen in Köln. Wie gesagt, begonnen wurde am Hauptbahnhof im Bereich des Vorplatzes und dann rund um den Dom. Wie wir hier sehen können, ist im Jahr 2019 im nördlichen Bereich dann auch der Breslauer Platz dazugekommen, sodass wir jetzt hier rund um den Hauptbahnhof und rund um den Dom, um die Philharmonie Museum Ludwig ein Netz von Überwachung haben, ein zusammenhängendes Netz der Überwachung durch die Polizei haben auf einer Fläche von ungefähr 300 bis 360.000 Quadratmetern. Dann wurde als nächster Schritt im Dezember 2017 die Videoüberwachung auf den Kölner Innenstadtringen installiert und in Betrieb genommen. Diese Videoüberwachung, die besteht vom Habsburger Ring südlich des Rudolfplatzes bis hoch zum Kaiser-Wilhelm-Ring in die Parkanlage hinein. Dort hängen insgesamt 19 Kameras, die halt die Straße überwachen. Was hier gut zu erkennen ist, ist, dass nicht nur der Ring selbst überwacht wird. Dunkel eingefärbt sind die Bereiche, die die Polizei hier in der Karte angibt, wo die Kameras überall hineinreichen. Das kann man gut sehen, dass hier also nicht nur der Ring, sondern eben auch die Seitenstraßen, die vom Ring abgehen, mit überwacht werden. Inbegriffen sind hier auch der Friesenplatz und, wie man hier unten sehen kann, auch der Rudolfplatz. Dann im Jahr 2019 zusammen mit dem Breslauer Platz, den wir ja eben am Hauptbahnhof gezeigt haben, wurde auch der Ebertplatz in die Videoüberwachung mit einbezogen. Das Ganze wurde dann auch noch weitergeführt. Am Neumarkt folgte dann im Dezember 2019 die Videoüberwachung. Auch hier kann man schön sehen, dass die Überwachungsbereiche in die Straßen, die vom Neumarkt wegführen, hineinreichen, unter anderem auch in die am stärksten frequentierte Fußgängerzone Deutschlands in die Schildergasse hinein. Das heißt, hier werden wirklich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen rund um die Uhr überwacht, wenn die Kameras da hineingucken. Und das tun sie, wie ja schon gesagt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ebenfalls dazu gekommen im Rahmen dieser Plätze ist dann Anfang 2020, also diesen Jahres, der Wiener Platz auf der rechtsrheinischen Seite im Stadtteil Köln-Mühlheim. Auch hier ist es so, dass die Polizei nur sagt, der Wiener Platz sei überwacht. Dabei sind auch eben andere Straßen rund um den Wiener Platz mit überwacht. Eine Kamera ist sogar gegenüber auf der anderen Seite des Klevischen Ringes in der Buchheimer Straße angebracht, sodass auch da eben die Überwachung weit über den Wiener Platz hinausgeht. Was halt neben der räumlichen Ausdehnung zu betonen ist, ist, dass die Videoüberwachung eben nicht nur irgendwelche toten Straßen mit Menschen drauf überwacht, sondern dass eben neben dem Fußgängerverkehr auch eben FahrradfahrerInnen, dass eben auch Autos mit erfasst werden. Bei den Autos werden zum Beispiel die Kennzeichen nicht gepixelt, sondern werden eben mit erfasst. Was eben auch mit erfasst wird, sind Arztpraxen, Apotheken, Anwaltsbüros, Beratungsstellen, am Neumarkt, den wir gerade gesehen haben, auch das Gesundheitsamt oder eben am Breslauer Platz auch die Corona-Teststation. Was wir nicht wissen, ist, was von dem Ganzen verpixelt wird und was nicht. Die Polizei weigert sich bis heute, das zu beantworten. Betroffen ist im Zusammenhang mit den Plätzen, aber auch mit den Straßen hier nicht nur das alltägliche Leben, sondern eben auch zum Beispiel Versammlungen, die besonders geschützt sind, oder eben auch Menschen, die ihre Meinung kundtun. Also die Meinungsfreiheit ist ja auch betroffen. Dazu haben wir später noch einen eigenen Teil. Bei den Menschen im Alltag ist es so, dass dass das Freizeitverhalten eben mit dieser Videoüberwachung erfasst wird, dass berufliche Tätigkeiten da beobachtet werden können, dass teilweise die Religionsausübung mit betroffen ist. Also eben habe ich zum Beispiel in Dortmund von der Münsterstraße gesprochen. Da steht mitten auf der Straße eine Kirche. Das heißt, die Videoüberwachung würde dort dann auch mit erfassen, wer zum Gottesdienst geht oder nicht. Wir haben am Neumarkt, wie gesagt, das Gesundheitsamt. Dort könnten dann Daten erfasst werden in Bezug auf eben Gesundheitsthematiken. Wir haben hier das Problem, dass eventuell die sexuelle Orientierung der Menschen erkannt werden könnte, weil eben in diesen Überwachungsbereichen auch entsprechende Einrichtungen liegen. Was ebenfalls erfasst werden könnte, sind gewerkschaftliche Tätigkeiten oder eben auch sonstige Kontakte, die die Menschen einfach untereinander haben. Das heißt, wir haben hier eine recht umfangreiche Videoüberwachung in Köln. Es werden viele Bereiche des alltäglichen Lebens, aber auch unter gesonderten Bedingungen, wie zum Beispiel Versammlungen, werden halt Daten erhoben und gespeichert. Und insofern ist das Ganze schon ein starker Eingriff in die Grundrechte der Menschen. Auch dazu werden wir später noch einen eigenen Teil haben.
Ich bin Sabine, ich erzähle euch was zu den technischen Möglichkeiten der Kameras. Ganz umfassend wird es heute nicht werden, nur ein ganz kurzer Einblick. Wir haben uns, als wir die Verfahren begonnen haben, tatsächlich anfänglich immer nur mit der grundrechtlichen Perspektive auseinandergesetzt, aus der juristischen Sicht, sind aber dann anhand der übersandten Unterlagen relativ schnell auch in das Thema Datenschutz geschlittert, weil wir den Eindruck gewonnen haben, der sich auch bis heute fortsetzt, dass es hier erhebliche Unzulässigkeiten auch im Datenschutz gibt. Datenschutz in automatisierten Verfahren hängt immer unmittelbar zusammen mit der Technik. Insofern jetzt ein kurzer Einblick zur Technik. Für die Technik-Freaks unter euch zuerst ganz kurz einen Einblick in das Innere der Kameras, sozusagen als Appetizer, bevor es gleich losgeht. Dann möchte und muss ich noch sagen, dass ihr gleich viele Bilder aus der Broschüre von der Firma Dahlmeier sehen werdet. Dahlmeier ist der neue Stern am Überwachungshimmel. Es wirkt auch so ein bisschen wie ein Werbefilmchen. Das ist natürlich überhaupt nicht beabsichtigt, sondern dient lediglich eurer Information und der Verbildlichung, was heute an Videotechnik alles möglich ist. Dahlmeier ist der Hersteller der Kameras, die zum Beispiel in Köln installiert sind. Auch die komplette Software ist von Dahlmeier entwickelt. Planung, Wartung, Service, alles aus einer Hand. Dahlmeier wirbt zusätzlich damit, dass alles aus deutschen Landen kommt. Ganz kurz zur Theorie. In Köln haben wir den 24-Stunden-Betrieb an 7 Tage die Woche. Das heißt rund um die Uhr, jederzeit. Die Kameras sind immer im Betrieb. Datenschutzrechtlich ganz allgemein relevant sind hier die Begriffe der Datenerhebung und der Datenverarbeitung. Bei der Videoüberwachung muss man das eigentliche Beobachten von Menschen gleichsetzen mit einer Datenerhebung, also das Erzeugen von Bilddateien. Der Transfer der erhobenen Bilddateien, sowie dann auch später die Speicherung, die Auswertung, das lässt sich unter die Begrifflichkeit Datenverarbeitung einordnen. Deswegen sprechen wir auch von der polizeilichen Videoüberwachung und nicht von der Videobeobachtung. In Köln werden im Polizeipräsidium Köln die Daten, die Bilddateien auf sogenannten Rekordern aufgezeichnet. Diese Rekorder muss man sich so ein bisschen vorstellen wie den klassischen Videorekorder. Das sind kleine Kästen, die in unterschiedlicher Art bestehen, abhängig davon, wie viele Aufzeichnungsspuren es gibt. Ganz wichtig zu dem Thema ist, dass mit der Neuverabschiedung des 15a im Dezember 18 in der Gesetzesbegründung verankert wurde, dass keine Aufzeichnung erfolgen darf, wenn nicht auch gleichzeitig im Polizeipräsidium oder in anderen Polizeipräsidien, Ermittlungsbehörden beobachtet wird. Das kommt daher, dass wir hier im Polizeirecht sind. Der 15a befindet sich im Polizeirecht. Das ist Gefahrenabwehrrecht. Eine Beobachtung ohne, also eine Aufzeichnung ohne eine gleichzeitige Beobachtung wäre demnach unzulässig. Beziehungsweise eine reine Aufzeichnung ohne tatsächliche Beobachtung. Wir kennen das konkrete Verfahren hier in Köln nicht. Wir haben es mehrfach nachgefragt, wie macht ihr das, wie stellt ihr sicher, dass nicht aufgezeichnet wird, ohne dass nicht auch gleichzeitig beobachtet wird, haben unglaublich oft dazu Informationen erlangen wollen. Wir haben sie nicht bekommen. Das Einzige, was wir wissen, das ist, dass immer mindestens ein Videobeobachtungsplatz besetzt sein soll. Man muss sich an der Stelle nochmal verdeutlichen, für 79 Kameras. Die Anzahl der Videobeobachtungsstunden, die wir für das Jahr 2019 erhalten haben, ergibt, wenn man es runterrechnet, noch nicht mal gerade 1,5 Vollzeitstellen. Wir gehen also davon aus, dass sehr, sehr viel aufgezeichnet wird, ohne dass auch unmittelbar beobachtet wird. Kommen wir zur Speicherung. Die Bilddateien werden generell für 2 Wochen gespeichert. Diese 2 Wochen sind auch die maximal zulässige Grenze im 15a. Darüber hinaus werden Bilddateien archiviert, wenn sie zur Beweissicherung erforderlich sind oder zu Sachverhaltsrekonstruktionen. Wie lange diese Bilddateien überhaupt archiviert werden, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob die kürzeren Löschungsfristen aus dem Versammlungsrecht beachtet werden. Die große Unbekannte hier nach wie vor in Köln, nach 2,5 Jahren, das Verfahren der Löschung. Bis jetzt hat das PP Köln bzw. das Land NRW als Rechtsträger kein Konzept, kein internes Verfahren dazu vorgelegt. Das ist also nach wie vor ein großes Thema. Kommen wir zur Technik. Ich habe es ja schon angekündigt, Dallmayrs Wunderwelt, die sogenannte Panomera-Technik. Dallmayr wirbt damit. Ihr habt es eben gesehen, Panomera wird in Köln schon angewandt. Das sind die Kameras, die in Kastenform hier vorhanden sind. Werden gefeiert, weil alle Beobachter gleichzeitig auf diese Kameras zugreifen können. Eine Kamera kann eine Fläche von mehreren tausend Quadratmetern in einer sogenannten Panoramasicht abbilden. Daher heißen sie auch Multifokuskameras. Dazu helfen hier 8 Linsen, die sich jeweils auf unterschiedliche Lichtverhältnisse automatisch einstellen können. Diese Kameras schaffen Masse, bilden Fläche ab, sehr tiefen Flächen. Gleichzeitig, während man das Gesamtbild betrachtet, kann man aber auch in einen einzelnen Sachverhalt zoomen. Das heißt, das ganze Bild bleibt auf dem Monitor und gleichzeitig kann man auch Personen, Gegenstände und so weiter sich ganz nah heranholen. Nächster Kameratyp sind sogenannte 360-Rundumsicht-Kameras. Hier seht ihr eine Kamera, die in Köln noch nicht im Einsatz ist. Wir haben in Köln die sogenannten Dome-Kameras oder PTZ-Kameras. Aber auch diese haben eine 360-Grad-Rundumsicht. Das Problem der in Köln installierten PTZ-Kameras ist aber, dass man bei einem Zoom das Gesamtbild verliert. Dallmayr hat dazu eine Lösung gefunden. Ihr seht die Lösung hier. Das ist die Panomera W360. Wir gehen davon aus, dass diese bei Neubestellungen dann auch sofort geordert und eingesetzt wird. Hier ist ein Video, da könnt ihr sehen, wie das mit der Zoom-Funktion vonstatten geht. Also ihr seht, dass man hier sehr konkret und sehr identifizierbar auf Personen in weiter Entfernung abstellen kann. Jetzt kommen Bildchen zur Detailgenauigkeit. Beide Systeme, sowohl die Multifokuskameras als auch die PTZs, als auch die neue Multifokus-Rundumsichtkamera, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine durchgehende Tiefenschärfe haben und ein gleichbleibendes Auflösungsraster. Ihr seht hier ein Bild, welches darstellt. Ich zeige euch das mal eben mit dem Cursor. Hier ist ganz hinten die Nummer 5. Und wenn man hier auf die Legende guckt, Nummer 5 befindet sich diese Person in 160 Metern Entfernung. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber auf jeden Fall ist diese Person noch identifizierbar. Nächstes Bild macht es auch nochmal sehr deutlich. Wir haben hier ein Straßenschild. Dieses Straßenschild befindet sich, wenn man hier die Linie weiter langläuft, hier ganz hinten in 170 Metern Entfernung. Ähnlich bei diesem Auto, welches in 100 Meter Entfernung sich befindet, kann man das Kfz-Kennzeichen sehr...
Genau, was ich noch kurz erwähnen wollte.
...deutlich wahrnehmen. Was auch noch wichtig ist, elementar wichtig, die Kameras sind schon intelligent, also sie besitzen intelligente Videoanalyse. Das heißt, sie können im Vorhinein schon auf bestimmte Sachverhalte und Vorauswertung programmiert werden, konfiguriert werden. Die PTZs können zum Beispiel automatisch Menschen verfolgen, die besondere Merkmale aufweisen oder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Etwas zur Aufzeichnung hier aus dem auch Smavia Software Paket. Das zeichnet sich dadurch aus, dass das System also automatisch auch Aufzeichnungen vornimmt, wenn es auf bestimmte Ereignisse programmiert wird. Dabei werden nicht nur Bilddateien aufgenommen, sondern auch sonstige Daten, wie zum Beispiel Koordinaten, Zeiten, Abstände zu irgendwelchen Bezugspunkten, Verkehrsunfalldaten und so weiter. Diese Daten werden in einer Datenbank abgelegt und können dann mit einer Software, die nennt sich Smart Finder, auch relativ schnell gefunden werden. Die nächste Werbung von Dallmayr drückt sehr plakativ die ganze angewandte KI-Power aus hinter diesen Kacheln. Das wird noch auf dem nächsten Bild erläutert. Befinden sich bestimmte Apps zur Analysetechnik, zum einen in der Kamera selbst, aber auch später bei der Auswertung werden diese verwendet. Da geht es auch wieder um bestimmte Personen, Personen mit bestimmten Merkmalen. Man kann sie auf Gegenstände programmieren oder auswerten, auf Unfälle, Bewegungen, auf Müllverschmutzung, auf das Zählen von Menschen, auf Abstände von Personen zu Gebäuden und Gegenständen im öffentlichen Raum, auf das Kreuzen von Personen bestimmter Zonen und so weiter und so fort. Zum Schluss kurzer Hinweis zur Gesichtserkennung. Dahlmeier rühmt sich damit, dass sie da ein entsprechendes System schon implementiert haben. Bis jetzt gibt es keine rechtliche Grundlage für den Einsatz von Gesichtserkennung. Es ist aber natürlich bekannt, dass es eine große, nicht unerhebliche polizeiliche und auch politische Motivation besteht, diese bald auch einsetzen zu können oder überhaupt einsetzen zu können. Die Schnittstellen sind auf jeden Fall in den entsprechenden Systemen schon vorhanden.
Hallo, ich bin Lilith und ich möchte was sagen zu der Grundrechtsbetroffenheit der Bevölkerung durch die polizeiliche Videobeobachtung in Köln an öffentlichen Plätzen und in Straßen. Grundlegend ist es so, dass alle Menschen in Deutschland Grundrechte genießen. Die gab es schon vor der NS-Zeit, aber sie sind nochmal verstärkt niedergeschrieben worden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, um zu verhindern, dass so ein diktatorisches, totalitäres System sich jemals wieder etablieren kann. Und es gibt wesentliche Grundrechte, die geschützt werden sollen, auch von staatlicher Seite, um zu gewährleisten, dass die Menschen in Deutschland jederzeit die Möglichkeit haben, auf diese Grundrechte zu beharren und für diese Grundrechte zu kämpfen, damit der demokratische Rechtsstaat so erhalten bleibt. Grundrechte bedeuten, dass jeder Mensch einmal einen Anspruch auf ein grundsätzlich freies Leben hat, das er selbstbestimmt gestalten darf, solange er keinen anderen Rechtsraum verletzt, also entweder eine andere Person mental oder körperlich verletzt oder ihr etwas wegnimmt oder staatliche Vorschriften verletzt. Und die Grundrechte gewährleisten auch Abwehrrechte gegenüber Eingriffen des Staates in Freiheitsrechte des Bürgers. Von der polizeilichen Videoüberwachung per se betroffen sind einmal die Grundrechte der allgemeinen Handlungsfreiheit, in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und in Klammern die Unverletzlichkeit der Wohnung. Warum in Klammern, sage ich ganz am Ende des Vortrages. Es ist mal vorabzustellen, dass jeder Mensch grundsätzlich das Recht hat, selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen und auch frei entscheiden darf, wann und in welchem Umfang er seine Daten entweder an andere Personen oder an staatliche Stellen preisgibt oder gegenüber preisgibt. Die Grundrechte dürfen immer beschränkt werden von staatlicher Seite, wenn das notwendig ist, um dem Gemeinwohl zu dienen oder das Gemeinwohl zu schützen. Das heißt, der Staat darf Grundrechte beschränken, wenn durch die Beschränkung, wir Juristen nennen das immer einen Eingriff in Grundrechte, wenn die Beschränkung den legitimen Zweck verfolgt, der Sicherheit, der Freiheit oder dem Schutz anderer Rechtsgüter zu dienen, damit der Grundrechtseingriff gerechtfertigt sein kann, muss er dazu geeignet sein, dem Gemeinwohl zu dienen, und es muss notwendig sein, dass eine Beschränkung von Grundrechten erfolgt, damit das Gemeinwohl gestärkt oder geschützt wird. Zum Schluss muss aber noch sauber abgewogen werden, ob der Eingriff für den Betroffenen oder den Personenkreis individuell noch erträglich ist und deswegen das Interesse am Gemeinwohl dem persönlichen Interesse an der Grundrechtsausübung übergeordnet werden kann. Eingriff muss immer aufgrund von einem Gesetz oder durch ein Gesetz erfolgen. Das heißt, das darf nicht willkürlich von der Polizei spontan gemacht werden, sondern es bedarf immer einer gesetzlichen Grundlage, um diesen Eingriff auszuüben. Für die polizeiliche Videoüberwachung ist das in Nordrhein-Westfalen § 15a Polizeigesetz NRW. Das gilt nicht bei Versammlungen, aber ansonsten darf die Polizei Videoüberwachung an einzelnen öffentlichen Orten durchführen, wenn an diesen bestimmten Orten wiederholt Straftaten begangen wurden. Und die Videoüberwachung erfolgt, um Straftaten zu verhindern. Also die Videoüberwachung soll eine Präventivmaßnahme dafür sein, dass an den Orten, jetzt in unserem Fall Ebertplatz, Neumarkt, Breslauer Platz, Wiener Platz, auf den Ring weniger Straftaten passieren. Also es gibt erstmal dieses Gesetz, ob jetzt die Voraussetzungen erfüllt sind oder nicht. Da kann man drum streiten. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass Straftaten in der Großstadt verringert werden, wenn Videoüberwachung eingesetzt wird, und auch Studien, da sagt der Michael auch gleich nochmal was zu, belegen, dass eine Videoüberwachung an sich keinen Einfluss auf die Kriminalitätsintensität nehmen kann, weil es nicht die Ursachen von Kriminalität antastet. Also wenn man jetzt beispielsweise Neumarkt, Ebertplatz, Wiener Platz, das sind natürlich viele BTM-Delikte, Käufe, Verkäufe und ermittelt werden sollen, und die werden schwerlich durch Videoüberwachung verhindert werden können. Jetzt beginne ich mal zu sagen, in welches Recht aufgrund von § 15a Polizeigesetz eingegriffen wird. Das ist einmal Artikel 2 Grundgesetz, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Nach diesem Artikel 2 Grundgesetz hat jeder in Deutschland lebende Mensch, unabhängig von seiner Nationalität oder seiner Religionszugehörigkeit, seines Geschlechtes, es gibt kein Merkmal, was dieses Recht ausschließt, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, und bedeutet, dass jeder das Recht hat, sein Leben frei von staatlicher Gewalt entfalten und führen zu dürfen. Diese Freiheiten gelten für jede Lebensform, bei welcher die Rechte anderer Menschen unverletzt bleiben und staatliche Vorschriften geachtet werden. So, die Videoüberwachung stellt jetzt erstmal einen mittelbaren Eingriff in das Grundrecht dar, weil man natürlich noch sich an allen Plätzen aufhalten darf und auch alles, was erlaubt ist, durchführen darf. Problematisch ist aber der mittelbare Eingriff, denn man muss sich vor Augen führen, dass die allermeisten Menschen, also prozentual kann ich das jetzt nicht sagen, aber über 99% der Menschen, die gefilmt werden, erstmal gefilmt werden, ohne dass überhaupt ein Anlass dazu besteht. Das heißt, dass zu befürchten ist, wenn Menschen ständig von der Polizei direkt überwacht werden, also da sitzen ja Polizisten vor den Monitoren und gucken sich das Geschehen am Neumarkt an, und dieses Verhalten wird gespeichert. Wie es verwendet wird, weiß im Zweifel der Bürger selber nicht, wenn er nicht irgendwie ein Post von der Ermittlungsbehörde bekommt, weil er tatsächlich was falsch gemacht hat. Und das hat einen Einschüchterungseffekt. Und da ist zu befürchten, dass es zu so einem überangepassten Verhalten kommt, in dem die Menschen sich tunlichst unauffällig verhalten wollen, einfach nur, um nicht in das Visier dieser Kameras zu geraten und so eine Lebendigkeit an den Plätzen verloren gehen könnte. Weiter kann das natürlich im Verlauf bedeuten, dass diese Kameras nicht unbedingt das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken, sondern so ein Misstrauen innerhalb der Bevölkerung entsteht, wenn klar ist, an diesem Platz steht eine Kamera, weil überall Straftaten begangen werden, dann kann das natürlich mit sich führen, dass jeder auch erstmal Angst hat, sich an dem Platz aufzuhalten oder seine Mitmenschen unter den Verdacht stellt, sie könnten jetzt was im Schilde führen, weil der Platz ja als Kriminalitätsschwerpunkt offiziell ausgewiesen ist. Ein anderes Problem ist, was Realität werden kann, wenn eine mögliche andere Regierung an die Macht kommt, die andere weltanschauliche Ansichten vertritt als eine demokratische Regierung. Das heißt, jetzt konkret gesagt, wenn die AfD an die Macht kommen würde und die würde zum Beispiel das Tragen von Kopftüchern in der Öffentlichkeit verbieten oder würde gewisse Verbindungen verbieten von Deutschen zu andersstämmigen Menschen, dann würden auf einmal Straftaten gefilmt, die nach unserer Auffassung natürlich kein bedrohliches Verhalten darstellen und auch keine Bedrohung für die Bevölkerung bedeuten. Aber es würde unter einer anderen Regierung, könnte dieses Instrument dazu führen, dass eine Kriminalisierung der Menschen erfolgt. Das heißt, es wäre theoretisch denkbar, das ist jetzt nicht der Fall, hoffe ich, aber theoretisch denkbar, dass die Menschen registriert werden, welcher Mensch hat welche Religionszugehörigkeit anhand von äußeren Merkmalen. Also das ist jetzt nur eine Bedrohung, die eintritt, wenn wirklich eine nicht menschenfreundliche Regierung an die Macht kommt. Das nächste Grundrecht, was betroffen ist, das ergibt sich aus Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 2 Grundgesetz. Das ist das Recht auf Privatsphäre. Das heißt, dass jeder frei darüber entscheiden darf, welche Daten er von sich preisgibt. Und da ist zu beachten, dass es ganz hochsensible Orte gibt, die derzeit von der Polizei überwacht werden. Also zum Beispiel der Zugang zum Gesundheitsamt oder auch am Ebertplatz und am Wiener Platz speziell der Zugang zu Ärzten, zu Anwälten, zu Therapeuten gefilmt wird. Und der Kläger hat in dem Klageverfahren ganz oft gefragt, wie ist das überhaupt mit so Zugängen? Verpixelt ihr die? Also so weit von Zugang bis auch zum Weggang. Und die Frage wird ignoriert. Also könnte man jetzt einen Rückschluss drauf ziehen, dass es nicht verpixelt ist, wäre aber ein Rückschluss. Nur, also so hochsensible Bereiche, wo man wirklich zu Geheimnisträgerstätten geht, sind jedenfalls nochmal besonders zu beachten, weil das eine Gefahr darstellen kann, je nachdem, warum man seinen Arzt oder seinen Anwalt besucht, möchte man nicht in das Visier der Polizei geraten. Und das auch aus gutem Grund im Zweifel. Der nächste Grundrechtseingriff oder den einen weiteren Grundrechtseingriff sehen wir in die Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz. Die Meinungsfreiheit gewährt jedem Menschen das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und zählt nach dem Bundesverfassungsgericht zu den vornehmsten Menschenrechten überhaupt, weil eben die Demokratie wohl davon lebt, dass sie sich auch weiterentwickelt anhand der Meinung, die im Volk oder von den Bürgern vertreten wird. Das wird relevant, wenn ein Mensch seine Meinung auf Kleidungsstücken oder jetzt zum Beispiel am Hauptbahnhof auf Plakaten kundtut. Denn es gibt schon einen Anlass, das bleiben zu lassen, wenn man zum Beispiel eine politisch motivierte Äußerung auf seinem Kleidungsstück zur Schau trägt, das vielleicht nicht direkt gegenüber der Polizei zu machen. Zumal, wenn man vielleicht schon mit gewissen Ermittlungsverfahren belastet wurde. Und es ist natürlich nicht abwegig, dass jemand die Meinung mit seinen Mitmenschen teilen möchte, aber nicht mit einem Strafverfolgungsorgan, weil ein Polizist, der einfach an der Straßenecke steht und sieht, ach, der Mensch, der hat gewisses Emblem auf seinem Pullover, das heißt, ich kann den zu der und der politischen Richtung oder Gruppe zuordnen, der nimmt das wahr, der kann aber nicht viel damit machen und der wird das auch im Zweifel wieder vergessen, weil der sich dann nicht weiter mit auseinandersetzt. Wenn das aber registriert, gespeichert und festgehalten wird, beweissicher festgehalten wird von der Polizei, dann soll das zwar gelöscht werden nach spätestens 2 Wochen, wenn es uninteressant ist, aber es ist nicht mehr in der Hand desjenigen, der dieses Emblem trägt. Das heißt, im Zweifel lässt man es lieber bleiben an Orten, die videoüberwacht werden. Irgendwas, was man an politischer Motivation nach außen trägt, kundzutun. Also um nicht mit der Polizei direkt in Kontakt zu kommen oder von der Polizei dabei beobachtet zu werden. Dasselbe, meine ich, gilt jetzt für Plakate, die man irgendwie aufrecht hält, um seine Meinung zu äußern. Ja, und das bedeutet dann auch einen Eingriff in die Meinungsfreiheit, wenn es halt benommen wird, je nachdem, wie weit so eine Videoüberwachung auch in der Stadt ausgeweitet wird, dass man seine Meinung nicht mehr frei äußern darf, in Schrift zumindest, weil die Polizei davon Kenntnis erhält und was sie damit macht, nicht in der Hand des Betroffenen liegt. Dann ganz großes Problem ist der Eingriff ins Versammlungsrecht. Das Versammlungsrecht gestattet jedem Deutschen, sich friedlich zu versammeln. Im öffentlichen Raum, also unter freiem Himmel, darf das Recht beschränkt werden aufgrund des Versammlungsgesetzes, nicht aufgrund § 15a Polizeigesetz. Versammlungen dürfen nicht über Video überwacht werden, solange nicht eine erhebliche Gefahr von der Versammlung ausgeht. Also sobald irgendwie eine erhebliche Gefahr im Raum steht, darf die Polizei ihre darf die Polizei filmen, aber nicht anlasslos, und das eben, damit die Versammlung frei von staatlichen Einflüssen durchgeführt werden darf. Das heißt, auch die Anreise und die Abreise sind geschützt. Auch die dürfen nicht gefilmt werden. Jetzt sagt die Polizei, na ja, während Versammlungen schalten wir die Kameras aus. Alles gut. Aber bis heute oder gestern war es so, dass das für den Bürger gar nicht nachvollziehbar war, weil die Kameras immer noch auf die Versammlung ausgerichtet sind. Und wir auch feststellen konnten, dass die Kameras während Versammlungen stattgefunden haben, eingeschaltet waren und Aufnahmen gefertigt wurden. Jetzt hat die Polizei also auf Drängen des Klägers hin so für Versammlungen so Schilder vorbereitet, die vor die Kameras gefahren werden. Also die werden so runtergekurbelt, damit jeder weiß, die Kameras sind aus, um den Einschüchterungseffekt zu vermeiden, damit sich niemand von der Versammlung fernhält, aus Angst, sie könnte gefilmt werden. Ja, das dazu. Genau, dazu sagt das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss von 2009, das war in eine Versammlung in Bayern, die da verhandelt wurde, die gefilmt wurde, das Bewusstsein, dass die Teilnahme an einer Versammlung in dieser Weise festgehalten wird, kann Einschüchterungswirkungen haben, die zugleich auf die Grundlage der demokratischen Auseinandersetzung zurückwirken. Weil wenn keine Versammlungen mehr stattfinden, weil Menschen sich nicht mehr trauen, daran teilzunehmen, aus Angst vor staatlicher Sanktionierung, ja, das mit im Hinterkopf, es gibt auch andere Regierungen, die gewählt werden können, dann nimmt es Einfluss auf die Auseinandersetzung mit staatlichen oder ja, weltanschaulichen Themen, weil die Leute sich nicht mehr versammeln wollen bzw. können. Und dann noch ein Grundgesetz, was betroffen ist, das ist die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das ist einmal so zu umfassen, dass die Wohnung ein absolut geschützter Bereich ist. In die Wohnung darf der Staat nur unter allerstrengsten Voraussetzungen unkörperlich oder körperlich eingreifen, zum Beispiel bei Kapitalstrafsachen darf wohl das gesprochene Wort in der Wohnung von Verfolgungsbehörden abgehört werden, aber niemals anlasslos. Und auch wenn es Straftaten sind, die bei der Aufklärung von Straftaten oder bei deren Aufklärung so technische Mittel eingesetzt werden, um die jeweiligen Straftäter zu ermitteln und die Straftat aufzuklären, dann sind das keine einfachen Diebstähle, sondern das sind Straftaten mit besonderer Schwere. Also da gibt es, ja, ich sag mal, organisierte Kriminalität oder Mord und Totschlag, Kinderpornografie. Es gibt auch Sachen im Ausländerrecht, die den Staat oder Straftaten im Zusammenhang mit Ausländerrecht, die den Staat ermächtigen, solche unkörperlichen Eingriffe vorzunehmen. Aber grundsätzlich bildet die Wohnung den Mittelpunkt der menschlichen Existenz und bedeutet einen Intimitäts- und Sicherheitsbereich, in dem der Staat nichts zu suchen hat, aus gutem Grund. Und es ist so, das muss ich mit ein bisschen Vorsicht sagen, weil natürlich filmt die Polizei nicht bewusst in Kölner Wohnungen oder das ist nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung. Es könnte aber eine Nebenwirkung sein, denn die Kameras sind so aufgestellt, dass die von ihrem Blickwinkel her ins erste beziehungsweise teilweise auch ins zweite Stockwerk in die Fenster filmen können, in die Geschäftsräume, in die Wohnungen, also auch in Geschäftsräume von Geheimnisträgerstätten oder in die Privatwohnungen. Es ist im Rahmen des Klageverfahrens vielfach gefragt worden, wie ist es denn mit den privaten Wohnungen oder mit den Geschäftsräumen? Werden die verpixelt? Wie ist das gewährleistet? Bis heute ist dazu keine Antwort erfolgt. Das heißt, es ist wieder ein Rückschluss. Ich kann das nicht positiv sagen, dass die Polizei in privaten Räumen filmt. Man kann es aber auch nicht ausschließen. Und ich will es trotzdem erwähnen, weil einfach das die Eingriffsintensität noch einmal zur Schau stellt, was das bedeutet, wenn der Staat, also vor allen Dingen die Polizei, eine Verfolgungsbehörde des Staates und keine Leistungsbehörde als Gegenteil, Gegenbeispiel, den Menschen permanent überwachen kann und im Zweifel auch seinen Lebensraum. Also zusammenfassend will ich nur sagen, es sind nur Kameras und keiner, der sich nichts zu Schulden kommen lassen hat, braucht erstmal per se Angst haben, sollte man meinen. Aber es hat eine hohe Eingriffsintensität in mehrere Grundrechte und deswegen, ja, ist es eben wichtig, sich mit der Frage, also von Seiten der Polizei, wichtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, ob es der Kriminalitätsbekämpfung dient, also ob es dem Gemeinwohl dient, ob es geeignet ist, dem Gemeinwohl zu dienen und dass auch eigentlich erforderlich ist, sondern nicht eigentlich, sondern zwingend, eine Abwägung vorzunehmen. Wie ist der persönliche Grundrechtseingriff zu bewerten und wie das Allgemeinwohl? Ja, das war's.
Okay. Nächstes großes Thema neben den grundrechtlichen Implikationen, von denen ihr gerade gehört und erfahren habt, ist natürlich das Thema Datenschutz. Es gibt verschiedene Gesetze, verschiedene Normen, in denen das Thema Datenschutz behandelt wird. Wir haben uns hier in Köln im Rahmen der Klageverfahren konzentriert, natürlich auf das Landesdatenschutzgesetz NRW und die sogenannte JI-Richtlinie. Die JI-Richtlinie entspringt dem Europarecht Große Aufregung gab es im Jahr 2018 um die sogenannte DSGVO. Zeitgleich ist aber auch die JI-Richtlinie in nationales Recht transformiert worden. Die JI-Richtlinie richtet sich, ihr seht es hier, sie ist im dritten Teil des Datenschutzgesetzes des Landes NRW veröffentlicht worden, überwiegend an Behörden, öffentliche Stellen, unter anderem hier auch die Polizei. Ist in Kraft getreten, 25. Mai 2016 und geltendes Recht in der gesamten EU. Die Umsetzung, habe ich gerade schon gesagt, erfolgt über den dritten Teil des Datenschutzgesetzes NRW. Wenn ihr einfach mal ab Paragraph 35 lesen wolltet, würdet ihr in Paragraph 36 Begrifflichkeiten finden, Definitionen. Manchmal für Leute, die es interessiert, ganz interessant. Zum Beispiel, was sind überhaupt persönliche Daten? Was ist überhaupt eine Datenverarbeitung? Persönliche Daten, ganz kurz, hatten wir auch in Zusammenhang jetzt mit den kürzlich verfassten Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht zu Kfz-Kennzeichen. Um persönliche Daten handelt es sich immer dann, wenn man über Daten eine Person zumindest identifizieren könnte. Auch der Begriff des Dateisystems, Sammlung persönlicher, personenbezogener Daten. Ganz viele Begrifflichkeiten, wen es interessiert, kann da ja mal reingucken. In 37 befinden sich allgemeine Datengrundsätze, könnte man als so eine objektive Werteordnung beschreiben, die sich also auch bis in Fachrecht, wie zum Beispiel hier jetzt das Polizeigesetz, niederschlagen. Die sind zwingend immer zu beachten. Das sind die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die Zweckbindung. Also es muss immer klar sein, warum werden diese Daten erhoben, für welchen Zweck. Zu welcher Zweckerfüllung, die Richtigkeit der Datenerhebung, das Übermaßverbot der Datenerhebung, aber auch der Datenspeicherung, der Grundsatz der Datenminimierung, nur so viele Daten wie notwendig, wie erforderlich. Die Datensicherheit, das tangiert so den Bereich des technisch-organisatorischen Verfahrens. Die Umsetzung dieser Vorgaben ist zwingende Pflicht und wird natürlich immer auch im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes getragen. Zwingende datenschutzrechtliche Unterlagen, die jeder Mann, jeder Frau vorhalten muss. Das ist die Friseurin, die eine Telefonnummer von ihrer Kundin oder ihrem Kunden speichert. Hier natürlich auch die Polizei. Grundsätzlich zuerst ein sogenanntes Verarbeitungsverzeichnis. Bei einem Verarbeitungsverzeichnis, das soll alle Tätigkeiten beschreiben, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben, also welche Software, wie viele Arbeitsplätze, auf welcher Hardware und so weiter. Daneben gibt es bei Daten, gibt es die Datenschutzfolgeabschätzung, die kommt dann zum Tragen, wenn schon vorab davon auszugehen ist, dass es also ein erhebliches Risiko gibt im Rahmen der Erhebung personenbezogener Daten. Das sogenannte technisch-organisatorische Maßnahmenkonzept. Hier werden sogenannte Risikostufen ermittelt und entsprechend dann auch ein technisch-organisatorisches Verfahren veranlasst und auch eine konkrete Umsetzung zur Datensicherheit innerhalb dieses Konzepts beschrieben. Löschkonzept, ebenso wichtig, alle Daten müssen irgendwann auch wieder gelöscht werden. Hier in Köln haben wir tatsächlich zusätzlich auch das Thema, dass es keine aktuelle Dienstanweisung gibt. Auch so eine Dienstanweisung ist natürlich im Rahmen von Datenerhebung, Datenverarbeitung sehr wichtig. Wo gibt es das interne Verfahren? Wie wird das interne Verfahren beschrieben? Wie überhaupt mit Daten umzugehen ist? Hier in Köln tingeln wir also immer noch auf einer sogenannten vorläufigen Handlungsanweisung aus dem Jahr 2017. Neueres ist da nie erfolgt. Was uns auch fehlt, häufig schon von uns angemahnt, ist tatsächlich ein eigenes Konzept, ein eigenes schriftlich niedergelegtes Konzept für versammlungsrechtliche Lagen. Gibt es hier nur so Allgemeinplätze in 2, 3 Sätzen beschrieben, wird natürlich ausgeschaltet. Wenn alles vorbei ist, wird wieder eingeschaltet. wie das aber vonstatten gehen soll, wie das auch im Rahmen des Datenschutzes konkret tatsächlich umgesetzt wird. Was bedeutet eigentlich Abschaltung? Wird die Videoanlage ausgeschaltet oder wird einfach nur die Beobachtung unterbrochen oder wird nur die Aufzeichnung unterbrochen oder so weiter? Wir haben es mehrfach und massiv angemahnt, das entsprechend in den gerichtlichen Verfahren einmal zu erläutern. Da passiert eigentlich sehr wenig. Ganz im Gegenteil, wir haben auch schon Versammlungen gehabt, wo wir im Nachhinein feststellen konnten, dass eben doch beobachtet wurde und lediglich nur die Aufzeichnung ausgestellt wurde. Unserer Auffassung nach das Problem, dass es da offenbar kein schriftliches Verfahren gibt und überhaupt keine allgemeingültige Verfahrensweise. Wir hatten es schon mal angesprochen, sensible Bereiche müssen eigentlich verpixelt werden. Ihr habt es eben gehört, Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen und so weiter. Auch hier ist in Köln in den letzten 2,5 Jahren über das Klageverfahren überhaupt nicht bekannt geworden, welche Bereiche das Polizeipräsidium Köln überhaupt als sensibel ansieht, in welcher Form sie das machen. Wir haben nie ein Foto gesehen, wo wir überhaupt mal eine Verpixelung oder eine Schwarzmachung erkannt haben. Wurde uns nie vorgelegt. Riesenthema, wissen wir nicht, wie ist hier die Umsetzung. Kfz-Kennzeichen ist auch schon gefallen. Im Grunde genommen unserer Auffassung nach eigentlich im Rahmen der Straßenkriminalität die anlasslose Aufzeichnung hunderttausender Kfz-Kennzeichen sicherlich nicht erforderlich, erfolgt aber hier in Köln. Großer streitiger Punkt ebenso eine Dokumentation, eine nachvollziehbare Dokumentation. Gerade streiten wir uns, wo die Polizei im Grunde genommen dokumentiert. Die Polizei hat im März, April und bis in den Mai hinein selbst verkündet, dass durch die Corona-Maßnahmen, durch den Lockdown die Straftaten erheblich zurückgegangen sind. Unserer Auffassung nach hätte das entsprechend überprüft, evaluiert werden müssen und auch Konsequenzen daraus gezogen werden müssen. Die anlasslose, jederzeitige Videografierung der Bereiche zumindest im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu minimieren, also heißt auf bestimmte Zeiten zu konzentrieren, wenn nicht sogar ganz auszuschalten. Lässt sich die Polizei leider nicht drauf ein, vertritt die Auffassung, dass sie also so kurzfristige, temporäre Situationen nicht zu berücksichtigen haben. Wir kennen keine Dokumentation zum technisch-organisatorischen Verfahren. Es gibt keine differenzierten Kriminalitätsstatistiken. Alles, was wir kennen, was der Kammer vorgelegt wurde, ist alt und dann auch nicht auf bestimmte Straßenkriminalitätsdelikte entsprechend typisiert oder differenziert. Die Polizei hatte sich 2016 auch mal vorgenommen, ein sogenanntes Controlling einzurichten, eine sogenannte Evaluation, ob die Bildaufnahmen, die sie der Staatsanwaltschaft zum Beispiel zur Verfügung stellen, ob die überhaupt für eine Strafverfolgung sich eignen. Dieses Verfahren hat man nie weiter betrieben. Das heißt, eine etwaige Effektivität von Bildaufnahmen zur Strafverfolgung völlig ungeklärt. Das Einzige, was die Polizei selbst immer nur als Dokumentation bezeichnet, sind die verpflichtenden Behördenleiteranordnungen zur Verlängerung der Maßnahme Jahr für Jahr und die Berichtspflicht, der sie unterliegen an die Mittelbehörde des Innenministeriums, an das LZBD. Da müssen die zweimal im Jahr einen Bericht hinschicken. Das bezeichnet die Polizei hier in Köln als ihre Dokumentation, also die verpflichtenden Anordnungen und die zwei verpflichtenden Berichte. Mehr ist da nicht, wenn man mal überprüfen wollte, warum ist zum Beispiel die Videoüberwachung von anfänglich mal zeitlich begrenzten Zeiten plötzlich anlasslos auf 24 Stunden ausgeweitet worden. Wo finde ich eine Begründung dafür? Wo finde ich eine Abwägung unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten dazu? Auf jeden Fall nicht in einer Dokumentation. Wo sonst ist unbekannt. Großes, großes Thema, das Thema Löschung, OWOW. Ich habe es in meinem ersten Teil schon mal angesprochen. Das Einzige, was wir wissen, ist die Verlautbarung, dass die Daten durch Überschreiben gelöscht werden. Also immer, wenn neue Daten dazukommen, werden die alten irgendwann temporär überschrieben. Die Fragen werden nicht beantwortet. Wir stellen sie immer wieder erneut und konkret. Wann und wie löscht ihr, wenn ihr Daten unzulässig erhoben habt? Wie kontrolliert ihr überhaupt Fristen zur Löschung? Haltet ihr die Fristen aus dem Versammlungsgesetz ein? Wann werden Archivierungen gelöscht? Wir wissen es nicht. Die Polizei hat hier noch nie ein Konzept oder ein internes Verfahren erläutert, geschweige denn vorgelegt. Ganz wichtiges Thema, Protokollpflichten. Wir haben sie in 55 Datenschutzgesetz NRW verankert. Dort sind sie ausgeschrieben, was die Polizei diesbezüglich jetzt in dem Fall protokollieren müsste. Also wer hat wann Daten erhoben, wer hat sie benutzt. Wir müssen uns klar machen, Protokolle sind die einzige objektive Möglichkeit, diese Maßnahme zu überprüfen, ob also datenschutzrechtliche Grundsätze überhaupt eingehalten wurden, ob zum Beispiel Versammlungen beobachtet wurden oder nicht, obwohl eine Beobachtung natürlich unzulässig wäre. Die Polizei hat sich lange Zeit mit sogenannten Einsatzberichten in Ezebius gerühmt. Dort muss man aber feststellen, das sind natürlich manuelle Eingaben. Bei sogenannten Protokollen, die werden vom System automatisch generiert und sind deswegen auch nicht manipulierbar. Es gibt aber im System, was die Polizei hier von Dallmayr verwendet, eine sogenannte Logbook-App. Dort wird sehr genau und sehr detailgetreu auch dargestellt, wer hat auf welchem Arbeitsplatz wann das System aufgeschaltet, abgeschaltet, ist nur beobachtet worden, ist nur aufgezeichnet worden und so weiter. Die Protokolle sollen ein Jahr vorgehalten werden, ist natürlich ganz wichtig für den Rechtsschutz. Also jeder, der findet, dass er auf unzulässige Art und Weise von einer Datenverarbeitung oder Erhebung betroffen ist, muss natürlich die Möglichkeit haben, das zu überprüfen. Wir streiten uns auch da mit der Polizei, wenn wir Einsicht in Protokolle bekommen haben. Dann wurde das immer ohne eine Rechtspflicht, ohne die Erklärung, also ausdrücklich darauf hingewiesen, dass hierzu keine Rechtspflicht besteht und dass das quasi so ein bisschen Kulanz ist. Wir sehen das nicht so, ist in 55 Absatz 3 auch entsprechend normiert, dass der Betroffene also zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit diese Protokolle verwenden darf. Wie soll es sonst gehen? Lasst euch da nicht verunsichern, wenn ihr tatsächlich auch mal Daten anfragen oder Einsicht in Protokolle haben wollt. Mittlerweile ist klar, sagt auch die Kommentierung, der 55 wird entsprechend flankiert vom 49 Datenschutzgesetz, ein ganz wichtiges Auskunftsrecht und natürlich der 4 Informationsfreiheitsgesetz ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt. Auch darüber kann man Einblick in entsprechende Unterlagen erhalten. Großes Problem in der JI-Richtlinie war die Nachweispflicht extra kodifiziert, auch mit einer sogenannten Beweislastumkehr. Davon spricht man immer dann, wenn die Polizei verpflichtet ist, entsprechend Beweis zu bringen und nicht derjenige, der auf die Polizei zugeht und Informationen haben möchte. Leider ist der 4 nicht im Datenschutzgesetz entsprechend umgesetzt worden. Aber natürlich ergibt sich die Nachweispflicht aus allgemeinen Grundsätzen, wie nicht zuletzt in Artikel 20 in unserer Verfassung steht, dass die Polizei natürlich an die Gesetzmäßigkeit gebunden ist. Nochmal abschließend, Protokolle sind in solchen automatisierten Verarbeitungsverfahren natürlich unsere einzige Chance, Grundrechtsverstöße, Datenschutzverletzungen überhaupt zu erkennen, wenn man sich nicht auf mündliche Zusagen oder irgendwelche Verlautbarungen verlassen möchte. Ganz kurz noch was zu den betroffenen Rechten, sehr wichtig. Als Kampagne versuchen wir auch immer wieder darüber aufzuklären, nehmt die bitte wahr, also das ist euer gutes Recht, verbreitet, dass ihr solche Möglichkeiten habt. Ich habe jetzt mal drei aufgelistet. Der 47 sind allgemeine Hinweispflichten. Wenn jemand Daten verarbeitet, das sind die sogenannten Hinweisblätter, die ihr mit Sicherheit schon beim Arzt, im Krankenhaus, was weiß ich, beim Friseur und so weiter erhalten habt. Dann gibt es noch den 49, auch eine tolle Norm, ganz ausdifferenziertes System. Nach dem 49 kann man überhaupt erstmal fragen, sind überhaupt Daten von mir erhoben worden? Also das ob, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ansonsten habt ihr über den 49 das Recht, natürlich Auskunft zu erhalten. Wer hat wann wie erhoben? An wen sind die Daten dann übergeben worden? Sind die an Dritte transferiert worden? Zu welchem Zweck sind Daten von mir erhoben worden? Und so weiter. Das zum Thema Rechtsschutz jetzt noch abschließend. Ihr könnt immer die Behörden anschreiben. Die meisten großen Behörden sind verpflichtet, einen behördlichen Datenschutzbeauftragten zu installieren. Der ist für euch ansprechbar. Alternativ, ganz tolle Seite, ganz tolle Geschichte über Frag den Staat. Könnt ihr in anonymisierter Form solche Anfragen stellen. Ihr könnt im Grunde genommen vieles fragen, was ihr wissen wollt. Den Datenschutzbeauftragten beziehungsweise die Datenschutzbeauftragte hier in NRW ist großes Thema. Die Datenschutzbeauftragte hat viel zu wenig Mitarbeiter, viel zu wenig Stellen, viel zu viele Anfragen. Also macht euch auf ein großes zeitliches Moment gefasst. Ihr müsst damit rechnen, dass solche Anfragen nicht zügig beantwortet werden. Wenn ihr zum Gericht gehen wollt, steht euch auch natürlich der Rechtsweg offen. Verwaltungsgericht beim Polizeigesetz, auch bei der Einhaltung der Normen aus dem Datenschutzgesetz, IFG, seid ihr beim Verwaltungsgericht. Ansonsten könnt ihr auch, wenn ihr euch nicht sicher seid oder einfach mal wissen wollt, was weiß die Polizei über mich, hat der Verfassungsschutz irgendwelche Informationen, das LKA oder so weiter, welche Daten halten die da überhaupt vor? Gibt es zum Beispiel solche Seiten wie hier den Generator Datenschmutz? Da gibt es vorformulierte Anfragen, die ihr dann einfach entsprechend ausfüllen könnt mit euren Daten. Und ihr erhaltet dann auch tatsächlich eine Antwort. Ihr habt das Recht, dass euch eure Anfragen beantwortet werden, auch zeitnah. Insofern, wenn ihr dazu noch Fragen habt, kommt auf uns zu. Und ansonsten geht davon aus, euch kann da keiner was, ihr habt das Recht und macht davon Gebrauch.
Ja, hallo, ich bin der Michael. Ich darf über den Stand der gerichtlichen Verfahren berichten. Es gibt insgesamt 5 gerichtliche Verfahren, um gegen die 79 Kameras des Polizeipräsidenten vorzugehen. Es gibt Videoüberwachung, wie bereits berichtet, 7 Tage lang, 24 Stunden täglich, und mehrere hunderttausend Bürgerinnen werden anlasslos überwacht, und von Millionen Personen werden Videobilder über je mindestens 2 Wochen gespeichert. Es wurde das Hauptverfahren im Juni, Juli 2018 eingeleitet. Das heißt, die Klage ist dort Anfang Juli 2018 beim Verwaltungsgericht Köln eingegangen. Dann im November 2019 wurde gegen die Ausweitung der Videoüberwachung auf 4 neue Plätze ein Eilverfahren angestrengt. Im März 2020 fand am Wiener Platz eine Versammlung statt, und um dort die Kameras verhüllen zu lassen, wurde ein Eilverfahren eingeleitet. Das Eilverfahren wurde sowohl beim Verwaltungsgericht als auch beim Oberverwaltungsgericht gewonnen. Im Juli 2020 wurde dann auf dem Roncalli-Platz eine Versammlung abgehalten. Dort befinden sich auch Videokameras, und damit doch die Demonstrationsteilnehmerinnen nicht gefilmt werden bzw. durch die Kameras eingeschüchtert werden, wurde ebenfalls eine Versammlung, ein Eilverfahren eingeleitet. Letztlich im Oktober 2020 wurde dann eine Auskunftsklage eingereicht, und der Polizeipräsident sollte verpflichtet werden und Auskunft über die Protokolle der Videoüberwachung zu geben und einen Nachweis zu erbringen, ob Videokameras laufen oder während Versammlungen ausgeschaltet werden. Wie die Lilith bereits in ihrem Vortrag ausgeführt hat, werden durch die Videokameras Grundrechte verletzt, und es können Einkaufsverhalten, Freizeitverhalten, Verweildauer von Personen, Teilnahme an Demonstrationen und ein Bewegungsbild festgehalten und aufgezeichnet werden. Nach § 15 klein a Polizeigesetz NRW hat der Gesetzgeber dem Polizeipräsidenten jeweils überlassen, eine Videoüberwachung einzurichten beziehungsweise hierüber eine Entscheidung zu treffen, auf welchen Plätzen diese eingerichtet wird. Das ist in der Auswirkung ein Realakt, gegen den man eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung herbeiführen kann, und diese gerichtliche Überprüfung findet durch das Verwaltungsgericht hier in Köln statt. In dem Hauptverfahren der Klage, nämlich 20K4855 aus 18 vor dem Verwaltungsgericht, ging es anfangs darum, die Videoüberwachung auf den Ringen und am Dom einstellen zu lassen und zu erreichen, dass die Videoüberwachung nicht auf 4 weitere Plätze ausgedehnt wird und hilfsweise, dass die Beschilderung, die aus unserer Sicht völlig unzureichend ist, gegebenenfalls nachgebessert wird, sodass jeder weiß, ob er in einen videoüberwachten Bereich reingeht oder nicht. Ursprünglich hatte der Polizeipräsident über einen Pressesprecher im Jahre 2018 erklären lassen, dass er die Entscheidung des Verwaltungsgerichts abwarten werde, bevor dann ein weiterer Ausbau auf den anderen Plätzen erfolgen würde. Das ist dann aber im Jahr 2019 überholt worden. Der Polizeipräsident hat dann auf 4 weiteren Plätzen die Videoüberwachung ausgebaut, nämlich auf dem Ebertplatz, dem Breslauer Platz, dem Wiener Platz und dem Neumarkt, sodass dann letztlich die Klage auch auf diese Plätze ausgedehnt worden ist. In insgesamt 4 Schriftsätzen hat dann der Polizeipräsident versucht, die Rechtmäßigkeit und die Notwendigkeit der Videoüberwachung zu begründen. Dabei wurde offenbar, dass das Polizeipräsidium Köln grundlegende rechtliche Voraussetzungen nicht beachtet hat und dass durch die Klage hat sich erwiesen, dass die Videoüberwachung nicht rechtmäßig ist. Die Videoüberwachung ist nach allgemeinen wissenschaftlichen Studien nicht geeignet, die Kriminalität nachhaltig zu beeinflussen bzw. zurückzudrängen. Eine eingeholte Studie des Landes Nordrhein-Westfalen beim Kriminologischen Institut in Niedersachsen konnte keinen signifikanten Effekt der Videoüberwachung in den Städten Nordrhein-Westfalens und damit auch in Köln feststellen. Es liegen zudem keine geeigneten Erhebungen und Kriminalitätsstatistiken zu den einzelnen Bereichen vor. Diese wurden in Köln eher zufällig bestimmt. Vorhandenes Zahlenmaterial wird nicht und wenn doch nur unzureichend ausgewertet. Die Voraussetzungen des Paragraphen 15a Polizeigesetz NRW werden nicht erfüllt, da teilweise nur ein Beobachter, eine Beobachterin 79 Kameras mit bis zu 8 Objektiven live zu betrachten hätte. Das sind deutlich über 140 Bildausschnitte, Monitorbilder, die eine Person naturgemäß nicht alleine beobachten und beurteilen kann. Da dieses nicht zu schaffen ist, werden alle Bereiche 24 Stunden lang videografiert und die Bilder gespeichert, um sie gegebenenfalls nachträglich auszuwerten. Das ist aber im Gesetz grundsätzlich untersagt. Erst im Laufe des Gerichtsverfahrens wurde eine Dienstanweisung des Polizeipräsidenten erstellt, die aber datenschutzrechtlich unzureichend ist. Unklar ist auch, wie mit den Kameras während Versammlungen und Demonstrationen umgegangen wird und ob diese Kameras tatsächlich ausgeschaltet werden. Das Verwaltungsgericht Köln und das OVG Münster haben hier die Notwendigkeit ungefilmter, nicht überwachter Demonstrationen unmissverständlich und mehrfach verbindlich festgestellt. Und dennoch musste festgestellt werden, und das erst innerhalb dieses Klageverfahrens, dass 3-mal festgehalten der Polizeipräsident Versammlungen gefilmt hat und dass die Kameras nicht durchgängig ausgestellt worden sind, sondern vielmehr minutenlang, teilweise sogar über eine Stunde, eine Versammlung gefilmt worden ist und dass erst nach Drängen und nach Nachfragen der Protokolle und der Logprotokolle dieses offenbar wurde. Die Ausschilderung, die auf den Plätzen vorhanden ist, ist rechtlich völlig unzureichend, Betroffene müssten eigentlich vorher erkennen können, ob sie einen videoüberwachten Bereich betreten. Das ist aber mit den vorhandenen Schildern nicht möglich. Es gibt eine DIN-Norm, die für Schilder im öffentlichen Raum geschaffen ist. Diese DIN-Norm soll ermöglichen, dass jeder rechtzeitig und ausreichend vom Inhalt eines Schildes Kenntnis erhält. Die Schilder, die hier der Polizeipräsident verwendet, entsprechen nur ungefähr zu 76% oder zu 43% den vorgegebenen Größen, die für die Schilder eigentlich erforderlich wären. Es ist letztlich eine Datenflut, über die der Polizeipräsident verfügt. Wie damit umgegangen wird, ist unklar. Es ist unklar, welche Auswertungssoftware aktuell benutzt wird. Es wird eine Auswertungssoftware vom Hersteller, nämlich von Dallmayr, verwandt. Darüber hinaus hat das Land Nordrhein-Westfalen aber auch andere Programme von anderen Anbietern gekauft. Unklar ist zum Beispiel, ob hier ein Programm von Palantir weiterverwandt wird und ob zum Beispiel Kfz-Kennzeichen, die automatisch durch alle Kameras miterfasst werden, später im Zuge der Ermittlungen auch ausgewertet werden, ob dort ein Abgleich stattfindet. Nicht erkennbar ist auch später, ob von allen Personen Bewegungsbilder erfasst werden, ob alle Personen über Gesichtserkennungsprogramme zugeordnet werden. Völlig an jeglichen Datenschutzvorschriften vorbei sind die Dienstanweisungen, das Datenschutzkonzept, die technisch-organisatorischen Maßnahmenkonzepte und die Löschungskonzepte des Polizeipräsidiums Köln. Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass eine Dienstanweisung erst im Laufe des Verfahrens vorgelegt worden ist bzw. erstellt wurde und dass im Übrigen das Datenschutzkonzept völlig fehlt. Das Verwaltungsgericht hat das Klageverfahren in eine Liste aufgenommen der interessanten und bedeutsamen Verfahren und hat letztlich seit Juni 2018 leider noch keinen Termin und noch keine Entscheidung getroffen, sodass diese Klage noch offen ist. Ich mache es jetzt bezüglich der Eilverfahren ein wenig kürzer. Die Eilverfahren sind teilweise erfolgreich gewesen und teilweise sind sie noch nicht entschieden. Das Eilverfahren gegen die Ausweitung ist auch seit November 2019 anhängig und noch nicht entschieden. Dieses Eilverfahren geht gegen die Videoüberwachung auf dem Breslauer Platz, dem Ebertplatz und dem Neumarkt. Dann wurde noch innerhalb dieses Verfahrens eine Zwischenentscheidung beantragt, weil aufgrund der Corona-Pandemie feststeht, dass die allgemeine Straßenkriminalität erheblich und signifikant abgenommen hat. Aber gleichwohl hat der Polizeipräsident darauf nicht reagiert. Eigentlich müsste er dem Rechnung tragen und alle Plätze, alle Ringe, den Dom, Hauptbahnhof, den Roncalli-Platz aus der Videobeobachtung rausnehmen, weil letztlich in dieser langen Zeit seit Februar, März 2020 dort kein Bedarf mehr ist. Es gab ein Eilverfahren für den Wiener Platz für die Versammlung. Dort hat das VG und das OVG hat das bestätigt, noch einmal festgestellt, dass alleine durch die Existenz der Kameras eine abschreckende Wirkung erzeugt wird, sodass Versammlungsteilnehmer davon abgehalten werden können, an Versammlungen teilzunehmen. Das Polizeipräsidium hat dann in der Folgezeit diese Entscheidung nicht umgesetzt. Das heißt, in keiner weiteren Versammlung wurden die Kameras verhüllt, so wie sie zu verhüllen waren. Deswegen wurde im Juli 2020 ein weiteres Eilverfahren bezüglich einer Versammlung auf dem Roncalli-Platz durchgeführt. Hier hat das OVG gesagt, bei einer kleinen Versammlung reicht es dann aus, wenn die Polizei über eine Megafonansage bekannt gibt, dass während der Versammlung keine Bilder geschossen werden, keine Bilder aufgenommen werden. Letztlich gibt es noch als fünftes eine Auskunftsklage. Jeder Bürger hat das Recht nach dem Datenschutzgesetz eine Auskunft zu verlangen, ob denn tatsächlich Bilder, Daten von ihm aufgenommen worden sind und auf welcher Rechtsgrundlage. Hier ist eine Versammlung aus dem Januar 2020 Anlass der Klage gewesen. Dort fand auf dem Neumarkt eine antirassistische Demonstration statt. Und das Polizeipräsidium hat es über 10 Monate nicht geschafft, hierüber Auskunft zu erteilen. Als dann die Auskunftsklage rechtshängig war, wurde die Auskunft erteilt, dass teilweise Aufnahmen auf dem Neumarkt erfolgt sind, so dass die Auskunftsklage diesen Erfolg schon mal hatte. Wir erwarten, dass im Januar, Februar spätestens das Verwaltungsgericht endlich auch noch über die anderen Verfahren eine Entscheidung herbeiführt. Und ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit.
Wie bitte? Ja, vielen Dank an euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Und jetzt befinden wir uns in der Fragerunde. Dann schauen wir mal, was es für Fragen gibt. Und die erste Frage, die ich hier in unserem Pad sehen kann, ist, wollt ihr bei einer Niederlage vor dem Verwaltungsgericht Köln in die nächste Instanz ziehen? Möchte jemand von euch dazu was sagen?
So, kann man uns hören?
Ja, ihr seid live.
Ja, ich kann man. Ja, gut, wir mussten erstmal hier ankommen. Ja, also wir haben schon vor, das Ziel zu erreichen, nämlich, dass die Kameras hier in Köln wieder abgebaut werden. Und wenn die erste Instanz nicht ausreicht, dann werden wir das auch weiterverfolgen, auf jeden Fall. Sollten wir in erster Instanz gewinnen, ist natürlich auch damit zu rechnen, dass eventuell die Polizei in Berufung geht. Dann sind wir auch in der zweiten Instanz, sollten wir verlieren, dann gehen wir weiter. Ne?
Ja, vielen Dank. Nochmal ein Hinweis für alle, die eine Frage stellen wollen, auf unserer Veranstaltungsankündigung auf köln.ccc.de findet ihr den Link zum Pad, den ihr einfach anklicken könnt und dann könnt ihr hier eine Frage eingeben. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ist die Kölner Polizei bei der Nicht-Auskunftsbereitschaft eher eine Ausnahme oder ist das überall anders genauso?
Ich kann da vielleicht mal einhaken. Die Polizei ist zumindest in der Weise relativ schmerzunempfindlich. Das heißt also, bevor eine Anfrage von der Polizei beantwortet wird, vergehen Monate. Das Datenschutzgesetz schreibt eigentlich einen Monat als Maximalfrist vor. Sachliche Gründe werden der Polizei auch nicht benannt, warum es zu Verzögerungen gekommen ist und sagt, in dieser Konsequenz, also bei oder wenn Fragen beobachtet sind, ist schon deutlich eine Ausnahmestellung versetzt.
Ja, vielen Dank dafür. Dann hätten wir aktuell als letzte Frage, aber vielleicht kommen ja dann gleich noch ein paar Fragen nach, das folgende, und zwar: Kann es sein, dass eure oft gestellten Fragen an das Polizeipräsidium Köln diese gar nicht konkret weiß? Das Polizeipräsidium ist für mich eine Behörde. Es würde mich also nicht wundern, wenn die Firma Dallmayr einfach ein System installiert hat und das Polizeipräsidium sich nicht so genau für alles interessiert.
Ja, also die Erfahrung haben wir tatsächlich auch gemacht. Es ist so gewesen, dass, oder ihr wisst ja durch den Vortrag jetzt, dass es die Videobeobachtung in Köln seit 2016 gibt. Erst im Januar 2020 konnte die Polizei allerdings auch wieder nur mit zur Hilfenahme der Firma Dallmayr überhaupt Protokolle so erzeugen, dass die tatsächlich für den Betroffenen auch verwertet werden konnten. Also die Polizei hat zuvor die Angaben gemacht, oder es ist zumindest der Eindruck entstanden, dass sie solche Protokolle, dass sie sich mit ihrer Software im Grunde genommen gar nicht richtig auskennen. Wir vermuten aktuell, dass das auch bei der Videobeobachtung so gewesen ist zum Thema Versammlung, dass die Polizei also überhaupt nicht technisch gar nicht in der Lage war, die Kameras dann entsprechend so auszustellen, dass zum Beispiel keine Beobachtung mehr stattfinden konnte. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt Vermutungen, aber aus dem Vortrag, den wir im gerichtlichen Verfahren bekommen haben, kann man sich fast nichts anderes vorstellen. Sie mussten also auch aufgrund unseres Vortrags in der Klage dort erheblich nacharbeiten und sich auch nochmal mit der Software richtig auseinandersetzen, sich mit dem Hersteller treffen und sich dort gewisse Dinge auch nochmal erklären lassen, was die Bedienung, aber auch die rechtssichere Auswertung angeht. Also insofern nehmen wir an, dass das einfach mal installiert worden ist und erst sukzessive dadurch, dass sehr, sehr viele Fragen aufgetaucht sind aus der Bevölkerung, dann auch erst eine Auseinandersetzung tatsächlich stattgefunden hat mit dem Instrument, was Sie ja tatsächlich in der Hand haben, schon seit etlichen Jahren.
Ja, dann vielleicht auch vielen.
Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass das auch grundsätzlich natürlich ein Problem ist, was sich auch nach den Abgaben, selbst wenn man diese akzeptieren würde, des Paragraphen 15a, Polizeigesetz um eine hoheitliche Aufgabe handelt, die nicht in die Hände von Privaten gehört. Und wenn man da tatsächlich von einem Informationsvorsprung oder einem technischen Informationsvorsprung der Firma, die Videoanlagen liefert, ausgeht, dann eher die videostellende Firma als die Polizei. Und das heißt, eigentlich die private Firma über die Daten und die gegebenenfalls auch weiter auswerten, was ja durchaus interessant ist, wenn man da denkt, dass also Google oder Netfirmen einfach daran interessiert sind, einfach Daten zu haben, damit Auswertungsprogramme damit was anfangen können.
Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Ich kann jetzt aktuell in dem Pad keine neue Fragen sehen. Daher würde ich sagen, vielen Dank an euch alle, dass ihr mit uns zusammen den Vortrag gemacht habt. Und wir machen jetzt eine offene Diskussion im Anschluss hierzu auf unserem BigBlueButton-Raum, der auch auf unserer Homepage bei der Veranstaltungsankündigung unter köln.ccc.de verlinkt ist, um da vielleicht nochmal genau über manche Fragen zu sprechen. Oder wenn ihr Fragen habt, die ihr am besten direkt hier mit der Initiative klären wollt. Daher vielen Dank für alle und auch an alle, die eingeschaltet haben und zugeschaut haben. Und vielleicht können wir so ein digitales Open Chaos auch demnächst nochmal anbieten.